HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Mütter in Hessen sollten sich heute verwöhnen lassen. Frühstück ans Bett, ein maienfrischer bunter Blumenstrauß und ganz viele kleine Zeichen, wie wertvoll sie für den Rest der Familie ist. Heute ist Muttertag. Und wir nehmen das zum Anlass, in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema über die Kraft der Wertschätzung nachzudenken. Darüber hinaus haben wir diese Themen im Programm. Ein Verbrechen zu decken ist nicht akzeptabel. Papst Franziskus verschärft das kirchliche Recht bei Missbrauchsfällen. Religiöses Gebot oder Fahne des Islamismus? An der Frankfurter Uni wurde über das Kopftuch gestritten. Und Aufbruchssignal. Die Diakonieprofessorin Beate Hofmann wird neue Bischöfin in Hessen. Papst Franziskus verordnet der katholischen Kirche einen schärferen Umgang mit Missbrauchstätern und mit Vertuschern in der Kirchenleitung. Am Donnerstag veröffentlichte er ein neues Kirchengesetz. Das enthält weltweit gültige Regeln für die Anzeigepflicht von Missbrauchsfällen und es gibt Regeln vor für die Untersuchung gegen Bischöfe, die Ermittlungen vertuscht oder verschleppt haben. Jörg Seiselberg mit den Details.
Für die katholische Kirche ist es eine Zeitenwende im Kampf gegen sexuellen Missbrauch. Jeder Bischof, jeder Priester, aber auch jeder katholische Gläubige ist künftig verpflichtet, Missbrauchsfälle zu melden. Weltweit, so hat Papst Franziskus jetzt in einem neuen Gesetz verfügt, sollen die katholischen Kirchen außerdem leicht zugängliche Meldestellen einrichten, denen jeder Hinweis zu möglichen Missbrauchstaten geben kann. Ausdrücklich betont der Papst in seinem Motu Proprio, dass Opfer und Tippgeber geschützt werden müssen. Ihre Hinweise sollen, Zitat, wohlwollend aufgenommen und mit größter Ernsthaftigkeit verfolgt werden. Es müsse sichergestellt werden, so die von Franziskus vorgegebene Linie, dass niemand der Missbrauch melde, in der katholischen Kirche Nachteile erleide. Klar geregelt ist nun auch, dass sich nach dem Kirchenrecht strafbar macht, wer Missbrauchsfälle vertuscht oder Ermittlungen bewusst versanden lässt. Insgesamt, sagt der Sekretär der Glaubenskongregation, Erzbischof Charles Cicluna, seien die neuen Normen ein wichtiger Schritt nach vorne im Kampf gegen Missbrauch. Dieses Dokument, welches ein nun weltweit gültiges Gesetz ist, ist Ergebnis des Bemühens, die Leitungsebenen in die Verantwortung zu nehmen und hier Rechenschaftspflicht einzuführen. Es geht aber auch um Transparenz, die durch die neue Möglichkeit anzuzeigen gestärkt wird. Ein Verbrechen zu decken ist nicht akzeptabel. Das ist das starke Zeichen, das an die Kirche weltweit gegeben wird. Konkret verpflichtet der Papst mit seinem neuen Gesetz, die regionalen Führungsebenen der Kirche mehr Verantwortung zu übernehmen im Kampf gegen Missbrauch. Die metropolitanen Erzbischöfe haben künftig das Recht und die Pflicht, gegen Bischöfe in ihrem Verantwortungsbereich zu ermitteln, wenn ein Verdacht vorliegt. Innerhalb von maximal 30 Tagen müssen sie die Verdachtsfälle dem Vatikan melden. Gleichzeitig stellt Franziskus in seinem Erlass klar, dass die Verpflichtung zur Aufklärung nach dem neuen päpstlichen Gesetz niemanden in der katholischen Kirche davon entbindet, auch mit den staatlichen Behörden zusammenzuarbeiten. Juan Ignacio Arrieta Ochoa, Sekretär des Justizministeriums im Vatikan, betont, alle müssen strengstens die Vorschriften ihres jeweiligen Landes beachten. Insbesondere die eventuelle Verpflichtung, Gesetzesverstöße den zuständigen Behörden des Landes zu melden. Daher wird im Text des Papstes unterstrichen, dass jede Person als Bürger seines Landes verpflichtet ist, die Gesetze des Landes einzuhalten. Die neue Anzeigepflicht innerhalb der katholischen Kirche gilt nicht nur für sexuellen Missbrauch an Minderjährigen, sondern auch für Fälle sexueller Belästigung von Erwachsenen. Papst Franziskus selbst hatte vor einigen Monaten eingestanden, dass es in der katholischen Kirche einen teilweise systematischen Missbrauch an Nonnen gegeben hat und teilweise noch gibt. Das neue päpstliche Gesetz tritt bereits Anfang kommenden Monats in Kraft. Ab Juni 2020 müssen alle Diözesen weltweit die vorgeschriebenen Meldestellen eingerichtet haben.
Papst Franziskus verschärft die kirchlichen Gesetze zu Fällen sexuellen Missbrauchs. Während die bundesdeutsche Initiative Wir sind Kirche die neuen Normen lobte, gab es Kritik vom internationalen Netzwerk von Missbrauchsopfern. Es fehle nach wie vor ein echtes Null-Toleranz-Gesetz. Ein Priester, der sexuellen Missbrauch begangen habe, müsse für immer vom Priesteramt ausgeschlossen werden. Der Deutsche Opferverband Eckiger Tisch bemängelte, es fehle eine verbindliche Vorgabe, dass Fälle sexuellen Missbrauchs an die Behörden gemeldet werden müssten. Seit vielen Jahren schon wird über die Bedeutung des Kopftuchs für muslimische Frauen gestritten. Ist es einfach nur ein Stück Stoff, ein religiöses Symbol oder ein religiöses Gebot? Oder ist es die Fahne des Islamismus? Darüber wurde in dieser Woche auch an der Frankfurter Universität gestritten. Das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam hatte zu einem Studientag eingeladen. Dagegen gab es schon im Vorfeld Protest.
Warum wir hier sind, ist, weil wir ein Zeichen gegen die von Susanne Schröter organisierte Konferenz setzen wollen und gegen antimuslimischen Rassismus.
Zuher Chasmati hat den Protest mitorganisiert. Mit ihm gekommen sind etwa 2 Dutzend Studierende.
Was ich auch nicht verstehe, ist, die Nonnen tragen ja auch ihre Tracht oder ihren Gewand aus Religionsgründen. Und da sagt ja auch niemand, die werden unterdrückt. Da heißt es immer wieder, ja, die machen das, weil sie halt gläubig sind. Wo ich mir dann denke, warum wird dann bei uns mal halt angesprochen, dass sie unterdrückt werden?
Sagte die Politikstudentin Deka und sie sagte noch, sie lebe gerne und glücklich mit ihrem Kopftuch. Doch Professor Susanne Schröter ging es mit ihrer Konferenz nicht um die individuelle Entscheidung einer Frau für das Kopftuch. Sie wollte mit der Konferenz ein Zeichen setzen, über die politische Seite des Kopftuchs zu sprechen.
Schön vielleicht, aber auch eine Zwangsjacke für Frauen und für Mädchen, die sich nicht frei entscheiden können, was sie anziehen.
Deutschlands wohl bekannteste Feministin, Alice Schwarzer, sprach auf der Konferenz über den Wandel des Kopftuchs. Von einer Kopfbedeckung türkischer Frauen, der ersten Einwanderergeneration, zu einem politischen Symbol.
Da haben die Frauen kein Kopftuch getragen. Da waren mal ältere Frauen aus Anatolien, so wie in Hessen auf dem Land. Die trugen ein Kopftuch, aber auch nicht das islamische Kopftuch, das jedes Haar verdeckt und den ganzen Körper, weil, so heißt es, der Körper der Frauen Sünde ist, Haram.
Das Kopftuch als politisches Symbol sei auf dem Vormarsch, seitdem die Mullahs im Iran oder konservative Muslime in der arabischen Welt es als Zeichen der Reinheit der Frau fordern würden. Als einziger Mann trat auf der Konferenz der Freiburger Islamwissenschaftler Abdelhakim Urgi auf. Aus seiner wissenschaftlichen Sicht ist die Verhüllung der Frau kein Gebot, das der Koran Muslimen vorschreibt. Es sei eine historische Interpretation konservativer Kreise, die bis heute nachwirke.
Das Kopftuch dient in erster Linie zu der vollen Kontrolle des Körpers und des Geistes der Frauen. Also werden Sie mir das erlauben, anders zu formulieren. Nirgendwo in der Welt hat man Angst vor der Freiheit der Frauen wie bei den Muslimen.
Als einzige Kopftuchträgerin trat Kola Mariam Hübsch bei der Konferenz auf. Die Publizistin ist Mitglied der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde. Sie bezeichnete sich selbst als Feigenblatt der Veranstaltung, die sie für einseitig besetzt hielt.
Ich hätte mir gewünscht, dass ein Verfassungsrechtler spricht, dass vielleicht eine Migrationsforscherin spricht und dass insgesamt das Panel nicht so einseitig von Aktivisten und Aktivistinnen besetzt ist. Also das sind, denke ich, Menschen, die sich bei Terre des Femmes für ein Kopftuchverbot stark machen und das hier sehr vehement auch fordern. Und das ist mir dann für eine Universität zu einseitig.
Das sah Fatma Keser anders. Sie ist frauenpolitische Sprecherin des ASTA. Sie begrüßte, dass Professor Schröter sich an der Universität kritisch mit dem Kopftuch auseinandersetzt.
Für mich ist das ein Symbol, ein Symbol der Unterdrückung. Und ich würde sagen, dass es keine Freiwilligkeit dabei gibt, sondern dass es, wenn überhaupt, eine Freiwilligkeit zur Unterwerfung ist.
Die Demonstrantinnen vor der Konferenz sahen das anders.
Das ist keine Wissenschaft, das ist Propaganda. Das ist keine Wissenschaft, das ist Propaganda.
Streit um das islamische Kopftuch drinnen auf einem Studientag des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam und draußen vor der Tür. Volker Siefert berichtete. Die Rufe nach Reformen in der katholischen Kirche sind in den vergangenen Jahren lauter und schärfer geworden. Ab diesem Wochenende zum Beispiel wollen bundesweit Frauen von der Initiative Maria 2.0 bei katholischen Kirchen außen vor bleiben, um deutlich zu machen, wie wichtig sie für das Leben von Kirche und Gemeinde sind und dass sie deshalb auch entsprechend in den leitenden Ämtern der Kirche ihren Platz haben wollen. Wie ein Reformprozess aber überhaupt in Gang kommen kann, das war in den vergangenen 2 Tagen auch Thema bei der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Es war eine lange und auch eine leidenschaftliche Diskussion, die in Mainz geführt wurde. Am Ende stimmte die große Mehrheit der katholischen Laienvertreter dafür, sich gemeinsam mit den Bischöfen auf den Weg zu machen, ihre Kirche aus der jetzigen Krise zu führen. Dieser Weg aber, so unterstrich Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, müsse auf Augenhöhe gegangen werden.
Auf Augenhöhe diskutieren heißt für mich, dass wir klar gleiche Stimmenergebnisse haben, gleiche Einladung, gleiche Durchführung und dass wir das wirklich partizipativ angehen.
Damit wird von nun an umgesetzt, was die Bischöfe bei ihrer Vollversammlung Anfang März einen synodalen Weg bezeichnet haben. Gemeint ist ein ergebnisoffener Prozess des gegenseitigen Austausches unter Einbeziehung möglichst vieler Katholiken. Die Schwierigkeit aber dürfte dabei sein, den Begriff synodaler Weg für die Zukunft mit konkreten und vor allem verbindlichen Inhalten zu füllen. Wichtig war den Teilnehmern des Mainzer Treffens hierbei vor allem, dass die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals nicht von innerkirchlichen Reformen zu trennen ist. Entsprechend plädiert Claudia Lücking-Michel, die Vizepräsidentin des ZDKs, für ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber den Bischöfen.
Wenn der Präsident sagt, wir beteiligen uns auf Augenhöhe, dann kann es nicht sein, dass die eine Seite Themen vorgibt und die andere keine Themen setzen kann. Dann kann es nicht sein, dass die eine Seite alleine einlädt und die andere nicht an der Gestaltung des Prozesses beteiligt ist. Wir wollen auf jeden Fall auch die Ziele klären, wozu das Ganze. Diesmal brauchen wir absehbar den Willen, wirklich, dass sich etwas verändert. Wir werden keine Zukunft der Kirche gestalten können, wo die Rolle und die Beteiligung von Frauen nicht grundlegend anders geregelt wird.
Ob dieser Schritt ausreicht, den bis tief in die Kernkirchengemeinden hineinreichenden Vertrauensverlust zu stoppen, wird sich zeigen müssen. Als Zeithorizont für erste tragfähige Ergebnisse auf dem synodalen Weg haben sich die katholischen Laien etwa 2 Jahre gegeben.
Ulrich Pick von der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
HR Info. Himmel und Erde.
Ein so eindeutiges Ergebnis hatte wohl kaum niemand erwartet. Die Synode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hat am Donnerstag eine neue Bischöfin gewählt. Schon gleich im ersten Wahlgang verfehlte die Bielefelder Diakonieprofessorin Beate Hofmann die nötige Zweidrittelmehrheit nur knapp um 2 Stimmen. Ihre Gegenkandidatin Annegret Puttkamer zog daraufhin zurück. Mit 78 von 84 abgegebenen Stimmen wurde Beate Hofmann dann im zweiten Wahlgang gewählt. Sie wird damit die erste Bischöfin in Hessen. Ich habe sie nach ihrer Wahl am Donnerstag gefragt, ob das auch für sie noch etwas Besonderes ist. Oder ob es doch schon selbstverständlich ist, als Frau auch Bischöfin sein zu können.
Nein, es ist nicht selbstverständlich. Ich bin nicht die erste Bischöfin. Das finde ich auch sehr entlastend, dass ich da Vorbilder habe, wie Frauen in anderen Landeskirchen dieses Amt ausfüllen. Aber natürlich ist es was Aufregendes und was Besonderes, überhaupt dieses Amt auszufüllen und es dann als Frau auszufüllen, ist auch nochmal eine besondere Aufgabe.
Heute Morgen haben Sie sich den Synodenmitgliedern vorgestellt. Da waren wir ja leider als Öffentlichkeit ausgeschlossen, aber wir sind natürlich neugierig. Was haben Sie denen gesagt? Womit haben Sie sich empfohlen? Was haben Sie gesagt, warum es gut wäre, Sie zu wählen?
Ich habe beschrieben, was Kirche für mich bedeutet. Ich habe davon erzählt, dass Kirche für mich ein Haus mit vielen Wohnungen ist, Gotteshaus mit vielen Wohnungen, mit ganz unterschiedlichen Bewohnerinnen und Bewohnern, dass man da seine Gaben entfalten kann, dass man mit anderen Menschen über Gott und die Welt nachdenken kann, dass man sinnvolles Engagement entwickeln kann, dass man Menschen helfen kann, aber auch selber Hilfe empfangen kann. Und dass ich dafür werben möchte, Menschen in dieses Haus einzuladen, dass ich aber auch dazu ermuntern möchte, raus aus dem Haus dahin zu gehen, wo die Menschen sind, um miteinander an dieser Welt zu arbeiten, damit Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung gelingen.
Die Zukunftsperspektiven für die Kirchen, sowohl der katholischen wie der evangelischen, sind ja nicht so rosig, gerade jetzt noch mal deutlich geworden durch die große Studie, die Langzeitperspektiven, die sagt, es werden sehr viele Mitglieder weniger sein in 2040 und damit auch Gelder fehlen. Haben Sie schon ein Programm für sich so, für die nähere Zukunft, wie Sie die kurhessische Kirche auf diese Zukunft vorbereiten wollen?
Die kurhessen-waldeckische Kirche hat ja selber schon entschieden, dass sie Dinge verändern will, dass sie einen Reformprozess angepackt hat, in dem sich Strukturen verändern, in dem sich Finanzflüsse verändern. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, um Kirche zukunftsfähig zu gestalten. Diesen Prozess möchte ich begleiten, aber auch schauen, wo entstehen neue Energien, wo entstehen neue Ideen, wo muss man Räume öffnen, damit Kirche in der Welt bleibt offen, lebendig und vielfältig.
Werden die nächsten Jahre in den Kirchen insgesamt eine noch massive Spardiskussion bringen?
Das ist ein Thema, was uns ja schon lange verfolgt und was uns sicher weiter begleiten wird. Ich finde es aber wichtig, nicht nur darüber nachzudenken, was man alles nicht mehr tut, sondern darüber nachzudenken, was man tun kann und auch darüber nachzudenken, was heißt es, Kirche zu sein und das zu leben mit den Möglichkeiten und den Ressourcen, die wir haben. Und ich glaube, dass wir da auch Ressourcen haben, die nicht vom Geld abhängig sind. Wir haben eine Botschaft, die aus meiner Sicht für Menschen hochwichtig und relevant ist, die ihnen etwas zutraut und etwas zumutet, die sie einlädt, ihr Leben in der Freiheit der Kinder Gottes zu gestalten.
Heute sind Sie gewählt worden, Frau Hofmann. Jetzt ist erstmal ein bisschen Zeit. Ende September übernehmen Sie das Amt von Bischof Martin Hein.
Ist das für Sie viel Zeit oder geht es dann doch schnell?
Ehrlich gesagt, es ist total wenig Zeit, weil ich in Bielefeld viele Aufgaben habe und auch Projekte habe, die ich jetzt beenden muss. Und weil es natürlich auch eine riesige Aufgabe ist, auf die ich mich jetzt erstmal vorbereiten muss. Und das heißt, viele neue Menschen kennenlernen, viele neue Prozesse kennenlernen, viele Namen lernen, viele Orte kennenlernen.
Beate Hofmann, die neu gewählte Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Ende September tritt sie ihr neues Amt an. Wie sagt man jemandem, dass man ihn mag? Wie sagt man, dass man sie wertschätzt? Heute am Muttertag ist die Antwort ja noch recht einfach. Man lässt Blumen sprechen. Aber die Möglichkeiten, Wertschätzung auszudrücken, sind noch viel zahlreicher, wenn wir die Augen und Herzen öffnen. Wertschätzung ist eines der wichtigsten Lebensmittel, der Weg zu einem glücklichen Leben. Und zwar sowohl, wenn wir sie bekommen, als auch, wenn wir sie schenken. Das ist unser Sonntagsthema heute am Muttertag, die Kraft der Wertschätzung. An keinem Tag des Jahres werden ja so viele Blumen verkauft wie heute am Muttertag. Wertschätzung durch die Blume gesagt. Aber man sollte die Sprache der Blume dann auch verstehen, denn nicht alle Blumen eignen sich als Zeichen der Wertschätzung.
Nicht alles, was gefällt, kommt auch gut an. Das gilt auch für den Blumenstrauß etwa zum Muttertag. Sarah Berger vom Blumenhaus Thomas in Frankfurt-Bergen-Enkheim erklärt, welche Blumen an dem Tag weniger gefragt sind.
Friedhofsblumen. Leider ist das manchmal noch ein Thema, wo sie dann sagen, Lilien, kann man das nehmen? Für gewöhnlich ja. Also es gibt keine Friedhofsblumen, das ist alles eine Empfindungssache.
Meist seien die Kunden aber flexibel, verschenken schon auch mal eine Distel oder einen Kaktus, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen. Sie meinen es gut. Aber die meisten Kunden drücken ihre Wertschätzung und Zuneigung klassisch mit Rosen aus.
Während man sagt, zu Valentinstag ist Rot mehr so der Farbton, ist es an Muttertag tatsächlich über die Jahre hinweg rosa geworden. Viele möchten natürlich keine Rose haben, da sagen die aber meistens gelb-orange eher, mehr so die feurigen Töne, mehr so leidenschaftlich gibt's auch.
Und wirklich, in den Vasen vor mir leuchtet es rosa. Vereinzelt werden auch grell eingefärbte Chrysanthemen in den Muttertagssträußen eingebunden. Aber auch Exoten wie Strelitzien oder Anthurien strahlen eine gewisse Langlebigkeit aus. Etwas, was man sich von seiner eigenen Mutter ja auch wünscht.
Meine Mutter kriegt natürlich was, aber auch meine Oma. Und ich weiß, meine Oma, der ist das total wichtig und die freut sich dann auch besonders.
Das sagt diese junge Mutter in einem Café in Frankfurt-Dornbusch. Zum Muttertag geht sie extra in einen Blumenladen und kauft fertige Gestecke. Konkrete Preise oder Vorstellungen habe sie dabei nicht.
Nee, also ehrlich gesagt achte ich einfach nur darauf, dass es schön aussieht, dass die Farben stimmen und dass vielleicht noch irgendwie ein liebes Holzherzchen mit für Mama oder ich lasse meine Kinder dann noch was malen für die Omas. Da freuen sie sich halt am meisten drüber und darum geht's ja, dass die sich an dem Tag über ihre Lieben freuen.
Wer seiner Mutter sagen möchte, ich hab dich lieb oder du bist die beste Mama der Welt, der kann mit Rosen nicht viel falsch machen. Die werden im Laden, in dem Sarah Berger in Frankfurt arbeitet, auch aus fairem Handel bezogen, aus Kenia oder Äthiopien etwa. Diese Rosen sollen weniger mit Pestiziden belastet sein.
Und für die, die Ernte betreiben, ist es um einiges besser. Die kriegen entsprechend einen Lohn. Das mag woanders vielleicht nicht der Fall sein. Hier versucht man natürlich fair zu handeln auch.
Das sorgt für ein gutes Gewissen beim Weiterschenken. Tja, und wer sich jetzt immer noch nicht auf bestimmte Blumen oder Farben festlegen kann, hat immer noch diese Möglichkeit.
Was gerne genommen wird auch, ist bunt. Weil sie sagen, meine Mama ist jemand, der strahlt, also warum nicht auch die Blumen?
Also, Stiefmütterchen zum Muttertag, keine gute Idee. Saskia Klingelschmidt über das, was man durch die Blume alles sagen kann. Die Kraft der Wertschätzung ist unser Sonntagsthema heute. Jemandem zu sagen oder auf irgendeine Weise deutlich zu machen, wie wertvoll er ist, das ist auch ein zentrales religiöses Thema. In den christlichen Kirchen gibt es an den sogenannten Lebenswenden Rituale, die den einzelnen Menschen ganz in den Mittelpunkt stellen, zum Beispiel in der Taufe. Im Kern geht es ja in der Taufe darum, deutlich zu machen, wie unendlich wertvoll dieser kleine Erdenmensch ist. Deshalb folgt in der katholischen Kirche nach der Taufe noch die Salbung mit Chrysamöl, ein uraltes Symbol göttlicher Wertschätzung.
Es ist ein sehr intimer, ein naher Moment, wenn der Priester dem Täufling das handwarme Olivenöl auf die Stirn streicht. Es ist eine Geste der Wertschätzung. Für die Täuflinge oder Gefirmten ein sehr intensiver Moment. Auch Anja Siegel kann sich noch gut erinnern. Die 40-Jährige hat sich im vergangenen Jahr in der Osternacht taufen lassen. Eine sehr schöne Erfahrung.
Es ist total warm, es ist vertraut. Es gibt einem das Gefühl von Geborgenheit, irgendwie in dem Moment auch. Und ich sag's mal so ein bisschen wie eine Berührung von Mutter und Vater oder von einer vertrauten Person. Also so habe ich mich da gefühlt.
Weil sie sich bewusst für die Taufe entschieden hat, hat sie auch alles daran sehr bewusst erlebt, erzählt Anja Siegel.
es war nochmal so ein besonderes Gefühl, eben nicht nur das kalte Wasser zu spüren, sondern dann nochmal die Salbung, ist ja was sehr, sehr Menschliches, Natürliches, eine Berührung zu spüren und dann das Gefühl zu haben, diese Berührung ist jetzt etwas Besonderes, das hat schon bewegt.
Mit der zarten Geste wird die Taufe symbolisch besiegelt und gekennzeichnet, erklärt der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz. Die Salbung soll außerdem ein Schutz sein. Der Brauch hat eine lange Geschichte.
Die Krisamsalbung ist ein Brauch und ein Ritus, der wirklich weit in die Geschichte zurückreicht. Also wenn man im Alten Testament bei Samuel zum Beispiel nachliest, da nimmt er sein Horn, das er mit Öl gefüllt hat, und damit salbt er Saul zum König.
Die Krisamsalbung ist somit schon seit langem ein Zeichen von Ermächtigung, aber auch von Wertschätzung. Für was diese Geste steht, das wird währenddessen mit einem Gebet verdeutlicht.
Bei der Taufe wird darauf Bezug genommen, dass der Mensch jetzt von der Schuld Adams befreit ist, dass er in eine neue, gleichsam königliche Familie eingetreten ist, die Familie der Kinder Gottes, und dass er auf die Weise auch zum Bruder Christi wird, der selbst gesalbt wurde, heißt es dann, zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Also da wird für den Neugetauften einfach der Horizont aufgerissen, in den er jetzt eintritt.
Für die Geste reicht heute ein Tropfen, der auf der Stirn oder bei der Priesterweihe über die Hände verteilt wird. Spektakulärer ist da eine Altarweihe. In einem Schwall wird das Öl über den Altar gegossen und danach angezündet. Auch das, um symbolisch eine Wertschätzung auszudrücken.
Die Salbung mit Krisamöl bei der Taufe, ein uraltes Symbol göttlicher Wertschätzung. Anne-Kathrin Hochstraat berichtete über den Brauch. Die Kraft der Wertschätzung ist unser Sonntagsthema heute am Muttertag. Nie wechseln so viele Blumen den Besitzer wie heute. Sie sind die klassische Währung der Wertschätzung, kulturell fest verankert hierzulande. Aber dann meldet sich auch gleich der Einspruch. Ist das nicht nur eine Pflichtübung? Warum nur an diesem einen Tag? Müssten wir nicht viel häufiger unsere Wertschätzung ausdrücken? Eva Vlodarek ist Psychologin und sie hat druckfrisch ein Buch über die Kraft der Wertschätzung herausgebracht. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr darüber gesprochen.
Frau Vlodarek, finden Sie gut, dass es so einen festgelegten Tag gibt und im Grunde auch festgelegte Rituale, Frühstück im Bett, Blumen für die Mutti, um unsere Wertschätzung auszudrücken?
Sie werden sich wundern, ja. Also ich finde das so nützlich wie die Frauenquote. Wenn Sie das mal nicht als Verkaufstrick von Floristen betrachten, sondern einfach mal als Anstoß für den Nachwuchs, der sich sonst so wenig Gedanken macht, was Mütter oder die Mutter eigentlich so im Alltag alles wegschafft, dann finde ich das ganz sinnvoll. Mhm. Aber ich meine natürlich, jeder Tag ist Muttertag, das finde ich noch besser.
Ihr neues Buch heißt, Frau Vlodarek, Die Kraft der Wertschätzung. Warum ist Wertschätzung so etwas Kraftvolles?
Zunächst mal, wir sind soziale Wesen und zwar von Geburt an. Und von daher ist für uns Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit also ein ganz elementares Bedürfnis. Und man kann fast sagen, also dass Wertschätzung für unseren Geist und für unsere Seele genauso wichtig ist wie Nahrung für unseren Körper. Man spricht ja auch so vom Hunger nach Anerkennung oder nach Wertschätzung. Also von daher ist mehr als nur ein Sahnehäubchen, ist wirklich elementar nötig.
Mhm. In der Psychologie ist das ja fast auch sowas wie ein Arbeitsprinzip für Therapeuten. Aber ich frage mich, kann man Menschen so an sich wertschätzen, auch wenn man sie vielleicht gar nicht sympathisch findet?
Also zunächst mal persönliche Wertschätzung, die ist natürlich subjektiv und dafür muss unser Gegenüber uns auch was bieten, dass wir ihn oder sie auch wertschätzen. Aber wir können so eine ganz generelle Wertschätzung jedem Menschen zukommen lassen und das sollten wir auch tun und das zeigt sich dann, indem wir höflich sind und indem wir Rücksicht nehmen. Also so eine generelle Wertschätzung so als Grundhaltung, das ist schon sehr schön, sollten wir haben.
Frau Vlodarek, warum haben Sie ein Buch darüber geschrieben? Fehlt es uns an Wertschätzung im Moment? Ist das eine Mangelware im Moment?
Ich würde mal sagen, ja, auch wenn ich Ihnen jetzt dazu keine Statistik bieten kann, sondern nur so meine Erfahrung. Also Wertschätzung scheint mir derzeit ein ziemlich rares Gut zu sein. Wir wissen offenbar nicht mehr so richtig, wie man das eigentlich macht. Also denken Sie nur mal an diesen hässlichen Begriff Minderleister im Beruf. Da sträuben sich mir also die Nackenhaare. Oder so eine Austauschbarkeit in bestimmten Partnerschaftsbörsen. Also ich denke mal, wir müssen Wertschätzung wieder bewusst lernen. Und ja, und am besten dabei mit uns selber anfangen, weil wir schätzen uns selber auch oft nicht so.
Klaus Hofmeister im Gespräch mit der Psychologin Eva Vlodarek. Sie hat gerade ein Buch herausgebracht über die Kraft der Wertschätzung. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Sendung gibt es auch zum Nachhören als Podcast bei hrinforadio.de und bei iTunes.
Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.